Dip or die.
So, meine Freunde, da sind wir wieder zum Dip or Die Podcast mit Folge Nummer 19. Ich heiße dich herzlich willkommen, Herr Zeidler. Was geht? Was machen Sachen?
Wir machen die 20 voll. Nein, wir sind zurück aus Italien. Wir haben la deutsche Vita genossen.
Das Good Life zelebriert in Italien.
Ja, aber...
Sie sehen, es gab ein Aperölchen sogar.
Den einen oder anderen.
Sehr, sehr nice. Wir gehen direkt mal auf das Feedback zur letzten Folge ein. Wir haben ja abstimmen lassen, was wir mit dem Geld machen sollen.
All in Krypto machen wir sowieso.
Er ist leider nicht der Sieger geworden, sondern wir sollen es in Merch investieren.
Ja, aber scheiß auf die Geringverdiener, sag ich dir.
Wir könnten ja Krypto-Merch machen, NFTs.
Oder das Bitcoin-Logo. Das Bitcoin-Logo.
Ja, also die Community wünscht sich mit 55% Merch, um das aber in Relation zu setzen, es haben 47 Leute abgestimmt. Also es ist jetzt auch nicht so, dass das...
Na, dann würde ich das auch nicht ernst nehmen. Also dann wollen die Leute tendenziell eher in Krypto investieren.
Du willst auf jeden Fall lieber ein bisschen zocken, ne?
Hä, na klar. Und du bist ja nur dann ein Verlierer, wenn du aufhörst.
Na, vielleicht machen wir das. Dann muss ich Leute mal fragen, wie das funktioniert. Ich weiß, hab nämlich überhaupt gar keine Ahnung.
Das ist übelst einfach, du lädst dir Bison runter, dann drückst du quasi alles in Bitcoin und dann schaust du einfach nur noch zu. Ich habe auch schon 20% Profit mit Krypto gemacht und ich habe keine Ahnung davon.
Wirklich der Finanzpodcast.
Also legit habe ich 20% mit Krypto gemacht und ich habe das einfach so nach 3 Monaten reingeschaut, dann habe ich einfach alles verkauft und das Geld wieder rausgenommen.
Wahrscheinlich das Cleverste, was du damit machen konntest.
Ey, ich habe auch schon am Automaten gezockt, einmal im Leben. Hab 25 Euro habe ich gewonnen und dann habe ich aufgehört.
Book of Ra.
Ja, einfach, du musst einfach nur wissen, wann du aufhörst. Du musst ja als Gewinner gehen. Und wenn du am Verlieren bist, dann darfst du halt nicht aufhören.
Gut, dann, wir haben Feedback bekommen, auch zur letzten Folge von unserer Community. Matze9294 schreibt, hey, coole Themen, habt ihr schon mal überlegt, über Sport zu berichten? Könnten wir aufnehmen, auf jeden Fall, in unser Portfolio.
Ist ja, Frage, aber auch eher, es ist eher so ein Randthema für uns. Also so relevant ist es nicht. Also vor allem so, Sport ist ja für uns nur relevant, wenn wir früh um 4 aufstehen, um joggen zu gehen, nachdem wir eine halbe Stunde in der Eistonne gesessen haben. Und dann noch haben wir viel Journal geschrieben, also die Checklisten für den Tag aufgestellt.
Geatmet. Und,
genau.
Viel geatmet.
Viel geatmet. Dann haben wir ein paar Calls gehabt nach Tokio. Deswegen müssen wir auch so zeitig aufstehen, damit das überhaupt funktioniert.
Eine goldene Milch getrunken, einen Bulletproof Coffee haben wir getrunken.
Genau.
Einen Green Smoothie haben wir auch. Wir haben sehr viel getrunken. Wow.
Wir haben sehr viel getrunken. Dann haben wir uns eine Stunde Zeit genommen, um eine Teezeremonie abzuhalten.
Und dann war es aber immer noch 4.45 Uhr, obwohl wir um 4 aufgestanden sind.
Genau. Und dann haben wir uns der Kunst des Espresso-Zubereitens gewidmet.
Weil wir auf jeden Fall Siebträgertypen sind. Das ist ganz
genau.
Wichtig.
Genau.
Also unser kompletter Charakter ist diese Siebträgermaschine.
Ja, und dafür für einen 5-stelligen Betrag haben wir da Espresso-Equipment dastehen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, weil man schmeckt natürlich den Unterschied extrem.
Auf jeden Fall. Ja.
Und wir würden uns natürlich auch sonst jeden Tag bei Starbucks einen Kaffee für 7 Euro holen. Dementsprechend lohnt es sich, für 10.000 Euro eine Kaffeemaschine anzuschaffen.
Amortisiert sich ASAP. Also sofort.
Genau. Ja. Und daneben haben wir unsere Slush-Eismaschine stehen, wenn wir mal funky werden wollen.
Für den Cappuccino Frappé. Dann, zweite Meinung. Den Namen kann ich nicht vorlesen, weil er, glaube ich, irgendwie 32 Stellen hat. Das ist irgendein Code-Name einfach. Ich liebe euren Podcast. Die Mischung aus Ironie und Wissen, dazu eure Erfahrung und wie ihr das Ganze rüberbringt. Ironie, verstehe ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, es ist doch alles ironisch. Wir haben kein Wissen.
Nee, ich hätte jetzt gesagt, es ist nicht ironisch und alles ernst gemeint bei uns.
Na, ironisch
haben
ist
wir eine andere
immer
Wahrnehmung.
Nur,
ich,
also nur
ich,
der
ich nehme alles für voll, was du sagst, 100%.
Na, ironisch bei mir ist eigentlich immer nur das Thema Sport. Das ist ja, ja. So ein bisschen unser Running Gag, dass Sport in irgendeiner Form relevant ist und dass wir da irgendein Wissen hätten.
Dann hat er noch ein PS hinten dran gehangen. Zieht euch ein Shirt beim Training an. Da möchte ich kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, warum das manche Leute so triggert. Das schreiben auch auf Instagram häufig Leute so oder kommentieren sie dir mein Shirt an. Auf gar keinen Fall. Der komplette Purpose meines Home Gyms, was ich mir hier teuer angeschafft habe, ist, dass ich dort ohne T-Shirt trainieren kann. Und wenn dich das in irgendeiner Weise therapiert, dann musst du das bitte aushalten, weil
also das verstehe ich tatsächlich.
Gonna change it.
Das verstehe ich tatsächlich auch gar nicht, weil so auch im Calisthenics-Bereich, also wenn du jetzt draußen trainierst, ist es ja gang und gäbe, dass du einfach oberkörperfrei trainierst. Das ist doch auch einfach viel geil. Ich zum Beispiel, ich fahre mit einem Shirt zum Training hin, weil wir da jetzt nicht die geilsten Duschen haben. Gerade im Sommer schwitze ich auf dem Rückweg sowieso wieder. Das heißt, ich muss zu Hause so und so duschen. Und dann versuche ich halt im Training einfach mein Shirt auch nicht voll zu schwitzen, wenn ich es vermeiden kann, sondern klau dir eher ein Handtuch und erkläre dir dann, dass ich das gewaschen irgendwann wieder zurückbringe.
Um es dann wieder mitzunehmen, weil du das als dein Handtuch wieder mitgebracht hast.
Das ist ja nur umverteilt. Ich bin wie Robin Hood. Ich nehme es den Reichen und gebe es den Armen.
Das ist auf jeden Fall, ja, immer einen Perk, ohne T-Shirt zu trainieren. Also wenn du das nicht möchtest, kannst du nur empfehlen.
Na, vor allem, es ist ja jetzt auch nicht so, dass ich so einen, also dass ich persönlich jetzt irgendwie ein krasses Schönheitsideal körperlich präsentiere. Strahlst
von innen.
Ja, ich strahle von innen, aber ich bin ja jetzt nicht auf 4% Körperfettanteil, dass ich in irgendeiner Form jemanden damit triggern würde, auch shredded zu sein, sondern
es geht einfach ums Feeling.
Eher so, ja, man fühlt sich doch einfach wohl, also ich fühle mich jedenfalls wohler, wenn ich kein Shirt anhab. Jedenfalls, wenn ich da jetzt in einem Gym bin oder in einem Trainingsumfeld, wo das von den anderen Leuten um mich herum auch so akzeptiert wird. Also wir waren ja gestern zum Beispiel Balance Strength trainieren. Da ist es auch völlig normal. Wenn du möchtest, kannst du oberkörperfrei trainieren. Und wenn du das nicht möchtest, bist du da auch nicht gezwungen zu. Aber du fühlst dich, finde ich jedenfalls, auch nicht irgendwie genötigt dazu, dann dein Shirt auszuziehen, nur weil das irgendjemand anders macht.
Die Frage ist, warum fühlen sich Menschen davon getriggert?
Ja, also das zeigt ja dann, dass es dir schwerfällt in dem Moment, dich auf dein eigenes Training zu konzentrieren. Also
meinst du,
ja
da dann projiziert jemand seine eigene Unsicherheit auf uns?
Das kann gut sein. Macht das einfach alle. Alle sollten oberkörperfrei trainieren, vor allem die Frauen. Free the boobies.
Jeder wie er mag. Ne? Ich interferiere da nicht. Aber ich werde mir auf jeden Fall kein Shirt anziehen. Außer beim Leg Day, weil ich habe empfindliche Haut. Das tut mir sonst weh im Nacken.
Beim Beugen mache ich auch immer mit Shirt.
Ja, das ist auch, wenn man da so schwitzt und dann dir die Hantel irgendwie da so. Nee. Wir haben Themen, verschiedene Themen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal so ein bisschen Recap der letzten Tage, weil bei uns beiden ist extrem viel passiert. Und wenn du möchtest, kannst du mir den Vortritt lassen. Nein, Spaß. Kannst du mit deinem Italien-Trip anfangen und da mal ein bisschen berichten, was da so bei rumgekommen ist. Und vielleicht auch kurz sagen, wenn du das schon spoilern möchtest, du hattest ja auch eine kleine geschäftliche Mission dort vor Ort.
Jetzt, da also das war die Hauptmission. Das war die Hauptmission. Also die Hauptmission war tatsächlich, dass wir eingeladen wurden, also Julien und ich, da zu einer Competition zu fahren und uns das so ein bisschen anzuschauen, weil Italien, muss man verstehen, ist, würde ich behaupten, weltweit wahrscheinlich
so. Sag mir
so
nicht, was ich zu tun habe. Kann ich gar nicht mit umgehen.
Italien ist, würde ich sagen, so die größte Streetlifting-Calisthenics-Community, die du weltweit so hast, neben Frankreich. Wobei ich sagen würde, dass Italien in der Breite Calisthenics mäßig betrachtet sogar noch größer ist als Frankreich. Also es ist wirklich, wirklich krass, wie viele Leute da auch kompetitiv das Ganze angehen. Also wir waren da bei so einer Endurance-Competition, die, sage ich jetzt mal, für uns Außenstehende sehr schwer greifbar war, weil die Sets wirklich 10 Minuten am Stück komplett durchballern waren. Also die haben dort in einem Set irgendwie insgesamt, ich würde sagen, 150 Pull-Ups, 50 Muscle-Ups, 200 Dips und so weiter. Und das sind gefühlt 10 Minuten. Also komplett geisteskrank. Also es war wirklich auf dem sportlichen Level, wo ich sagen würde, das wirst du in Deutschland nicht finden. Also no way ist irgendjemand in Deutschland auf dem gleichen Level wie das, was dort passiert ist. Weil das war schon wirklich, wirklich, wirklich krass. Also man hat es vielleicht auch in meiner Story gesehen, diese 3 Muscle-Ups am Ende, die der Simone da gemacht hat. Das war, nachdem er schon 50 Muscle-Ups gemacht hatte in dem gesamten Set und Pull-Ups und Dips und Push-Ups und Bar-Dips und nochmal Pull-Ups und also richtig, richtig krank.
Also und Arbeitskapazität
komplett anders. Next Level. Komplett Next Level. Und ja, genau, wir wurden da quasi eingeladen von dem Organisator, Schrägstrich eben auch Hauptsponsor, der dort so ein Stück weit, ja, man kann sich das vorstellen, so ein Unternehmen aufbauen möchte, was zwischen Barsflex und den Home Gym Builders ist, würde ich sagen. So, also Barsflex ist ja tendenziell zum Beispiel eher im Parkbau tätig oder eigentlich nur im Parkbau tätig, also auf kommunaler Ebene. Barsflex ist ja extrem im privaten Bereich und diese Schnittstelle dazwischen, würde ich behaupten, ist dann so dieser ja, Provider für Gym-Equipment etc. Also die haben da auch schon angefangen jetzt entsprechend, naja, wie soll ich denn sagen, so wie eine Art Wettkampf-Kombo für Streetlifting zu bauen. Und die hatten da auf jeden Fall sehr großes Interesse daran, mit Final Rep zu kooperieren, weil sie halt einfach gesehen haben, okay, die ISF beispielsweise wird es wahrscheinlich jetzt langfristig nicht mehr wirklich geben. Das ist eine tatsächlich sehr, naja, ich sag mal, kann man das so sagen, wahrscheinlich ist zwar ein Verband, aber sehr wirtschaftlich orientiert und zwar aber im negativen Sinne, also nicht für den Sport wirtschaftlich, sondern wirklich in die eigene Tasche wirtschaftlich.
Gierig.
Genau. Es kommt ja ursprünglich aus Russland und wenn ich das richtig verstanden habe, da kann man mich auch gern korrigieren, wenn ich das jetzt falsch sage, ist es quasi so, dass die ISF, also diese International Streetlifting Federation, einfach Geld dafür bekommt, je mehr Mitgliedstaaten sie haben. Das heißt, die gehen in jegliches Land, suchen sich da einen Repräsentanten aus, der dann die Zweigstelle dort führt und das war's dann aber auch. Und dann ist denen der Rest
ein bisschen wie die WSWCF.
Ganz genau. Also die wollen da auch nichts providen, die wollen da kein Geld reinstecken, sondern die wollen quasi mehr Geld bekommen, was sie aber nicht weiterreichen. Und das haben jetzt tatsächlich viele Staaten festgestellt, viele Länder, vor allem weil der Streetlifting-Sport ja jetzt wirklich stark am Wachsen ist aktuell und haben dann gesagt, ja nee, das ist nicht so das Ding, was sie haben wollen. Und in Italien muss man sich das so ein bisschen vorstellen, ist das Ganze nochmal sehr emotionaler aufgeheizt. Da ist sehr viel Dissen, Name-Dropping in sozialen Medien in alle Richtungen. Und da haben sich dann halt so ein paar verschiedene Lager gebildet. Und ja, das habe ich mir jetzt so ein bisschen zum Ziel gesetzt, da auch ein bisschen positiv einzuwirken und zu sagen, hey, okay, guckt mal, ihr habt eine riesen Community, es ist halt Quatsch, da sich so verbissen zu bekämpfen. Also das geht schon, also es ist wirklich schon so, schon krass, wo ich sage, da verschenken sie viel Potenzial, vor allem weil Simone da wirklich extrem viel Geld in den Sport steckt. Also das muss man wirklich sagen, der wird wahrscheinlich jetzt schon, hat er mir erzählt, einen knapp mittleren sechsstelligen Betrag investiert haben in den Sport, nur in die Events, die er da organisiert und da verdient er kein Geld mit. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, dass er damit Cash macht, sondern es ist halt wirklich so diese Leidenschaft zum Sport und er hat eine Vision, und der ballert da Kohle rein ohne Ende, weil er es halt cool findet. Und da haben wir jetzt so ein bisschen hin und her diskutiert. Ne? So, geht ja auch immer viel darum, seinen eigenen Horizont zu erweitern. So was die Ansätze sind, die in Italien sind, wie sich das auch da historisch, sage ich jetzt mal, entwickelt hat, der Sport. Weil in Deutschland kennen wir beide das ja schon, wie sich es entwickelt hat. In Italien war der Ansatz halt schon ein etwas anderer. Da war das auch alles ein bisschen, ich würde sagen, eher früher und dementsprechend war das auf jeden Fall für mich auch persönlich sehr, sehr interessant und schlussendlich sind wir jetzt an einem Punkt, das war jetzt so eine Idee, die ich habe, das ist aber auch noch nicht komplett spruchreif, dass wir tendenziell die Final Rap Events ab sofort staffeln könnten, dass das Event dann in Italien, also die Italian Open würde ich das dann nennen oder wie auch immer, so ein Stück weit der Vorläufer sein wird, beziehungsweise auch so das Prototyp-Event, wo man sagt, okay, es gibt irgendwann eine Final Rap Elite-Version. Das sind dann die großen internationalen Events, die aber noch keine Weltmeisterschaft sind. Und wenn du die gewinnst, bist du quasi direkt qualifiziert für die Weltmeisterschaft. Und das hat Simona uns halt direkt auch angeboten, er übernimmt quasi für diese Sieger alle Kosten, die auf sie zukommen, um zu einer WM zu kommen.
Stabil auf jeden Fall.
Und da sprechen wir halt schon von einem wiederum fünfstelligen Betrag, den er da in die Hand nehmen würde, um die Leute halt dann tendenziell zu einer WM zu schicken. Also
na, bei sechs Gewichtsklassen immer irgendwie
10.
Flug- oder Zugticket, 10 Gewichtsklassen, Flugticket, Hotel für 2-3 Tage, vielleicht noch irgendwie Verpflegungspauschale,
Essen.
Irgendwie 50 Euro am Tag und dann
exakt. Also
kommt
da
da
sind
schon
wir dann.
einiges zusammen.
Und das ist, sage ich mal, so ein bisschen das Ziel, was ich jetzt langfristig auch verfolge, zu sagen, dass wir da Sponsoren, Partner finden, die es uns ermöglichen, dass wir zum Beispiel 4 solche Events europaweit veranstalten können. Also gibt es quasi einmal Volcano Fitness heißen die, die das quasi sponsern in Italien. Dann gibt es wahrscheinlich King of Weighted, die das sponsern in Deutschland. Dann gibt es vielleicht das SWAT-Team oder eine große französische Brand, die sagen, die wollen das in Frankreich sponsern. Und dann gibt es noch eine Brand in Spanien zum Beispiel, die das unterstützen. Dann hast du 4 solche Events und dann hast du damit auf jeden Fall schon mal einen extrem großen Schritt nach vorn gemacht, um quasi den Leuten, ja, so einen professionellen Umgang mit dem Sport zu ermöglichen. Weil das ist jetzt auch für viele, denke ich, noch einfach ein großer Faktor, dass du natürlich auf allen Kosten aktuell selber sitzen bleibst. Was aber, sage ich mal, auch jetzt aktuell nicht vermeidbar ist, wenn du dich nicht selber ordentlich vermarktest.
Aber auch okay, solange das Umfeld dadurch geiler wird. Ne? Du brauchst ja immer, also jetzt gerade bei den Wettkämpfen ist noch viel amateurhaft in vielen Bereichen und das erstmal auf Profiniveau bringen, ne, weil sonst hast du Profiathleten in einem Amateurumfeld und das ist, glaube ich, die falsche Reihenfolge. Also erstmal Profi-Umfeld schaffen und dann sozusagen auf persönlicher Ebene bei den Athleten das nachziehen, weil da, wie du gesagt hast, sich die Leute auch einfach viel selber drum kümmern müssen. Ne? Das ist ja wie in den meisten anderen Sportarten, wo wenig Geld drin steckt, was weiß ich, das komplette Leichtathletik-Business. Alle Leute, die dort Kohle machen, machen das nur noch über Social Media.
Naja, nee, das stimmt so nicht. Also wenn du in Deutschland Leichtathlet bist und Leistungssportler und im Nationalkader bist, weil sonst kannst du ja sowieso nicht auf internationalen Meets antreten, dann bist du 100% vom Staat gefördert. Also dann bist du
aber mit was?
Sportsoldat oder Sportpolizist und wenn du Sportpolizist bist,
ja, aber wenn
dann
wenn du nicht verbeamtet bist nebenbei?
Ja, aber das wirst du ja. Also du hast ja quasi die Möglichkeit, also das ist der normale Werdegang als Leistungssportler ist, du bist C-Kader beispielsweise, das ist quasi der höchste Kader im Juniorenbereich und dann wirst du quasi in den B-Kader aufgenommen, das ist der Perspektivkader im Erwachsenenbereich und wenn du quasi vom C in den B-Kader überführt wirst, nämlich nach deiner Schulzeit, dann gibt es entweder die Möglichkeit, dass dein Studium gefördert wird oder du eben zur Polizei, zur Bundeswehr oder eben zu anderen sportgeförderten Stellen gehst, wo du quasi verbeamtet wirst. Und das ist nämlich auch so ein Ding, wenn du Sportpolizist oder Sportsoldat bist, dann ist der Aufwand, den du wirklich arbeitest, verschwindend gering. Also so ein Sportpolizist, ich hatte einen Homie, der war noch nicht mal irgendwie bei Olympia oder einer Weltmeisterschaft dabei. Der ist auch Sportpolizist, ist er, glaube ich, immer noch. Der arbeitet im Jahr 2 Monate regulär als Polizist und die restlichen 10 hat er quasi frei bei vollem Sold. Also da muss man schon sagen, wenn du eine
Aber
olympische,
also, ja, okay,
nicht
Tonio,
olympische
du hast
Sportarten.
recht.
Ja,
Was
aber
ich,
also bei
worauf ich
nicht.
hinaus wollte, ist, du musst auf jeden Fall irgendwas nebenbei machen. Also das sind ja genau. Dann auch, also klar sind das dann schon irgendwie Vollzeitsportler, aber irgendwie halt auch nicht. Also die können nicht von ihrem Sport leben, sondern die können nur davon leben, dass der Staat sagt, ja, wir verschwenden in Anführungsstrichen Steuergelder an dich, indem wir dich als Fake-Polizist oder Facts. Fake-Soldat hinstellen.
Facts. Absolut. Also das finde ich eben auch so kritisch.
Und das ist ja nichts, also das ist, woran ich gedacht habe, ist ein Sport, wo die Athleten sich durch ihre eigene Wirtschaftsleistung tragen,
ja,
der nicht
nee,
extern
das hast du kaum
bezahlt ist. Und das funktioniert auch in der Leichtathletik nur darüber, dass sich die Leute selbst vermarkten und dann irgendwie einen Adidas-Deal haben, einen Nike-Deal haben, einen Puma-Deal haben. Hier, ich habe vergessen, wie sie heißt, diese Sprinterin, die
Alisa
für Hugo
Schmidt.
Boss genau, unterwegs ist mit irgendwie 4 Millionen Followern oder so, die halt einfach Kraft hat, hey, wenn ich das irgendwie länger machen will und mir irgendwie einen Standard aufbauen möchte, dann muss ich das halt über Influencer pushen. Und wenn das im Calisthenics-Sport mehr passiert, dann holen diese Leute über ihre Reichweite auch Geld in den Sport. Sie holen Reichweite in den Sport und dann ziehen sie auch Sponsoren für andere Athleten mit ran. Also das ist dann sozusagen ein großes Geben und Nehmen. Und wenn das, glaube ich, mehr Leute begreifen, sich besser zu vermarkten, dann wächst der Sport auch insgesamt schneller. Weil natürlich, wenn jetzt, was weiß ich, im Freestyle funktioniert das ja schon ein bisschen besser. Wenn jetzt einen, wen gibt's denn da? nicht meine Nische. Früher, ich vor 5 Jahren gab es mal so einen Daniel Lazens und der zieht dann halt Publikum. Ne? Der zieht Klicks und davon profitieren alle. Und nicht nur er. Und wenn es von den Daniel Lazens dann auch im Weighted irgendwie 5, 6 pro Event gibt, dann ziehen die wieder Zuschauer und die ziehen auch wieder Sponsoren, weil die nämlich Klicks ziehen. Und dann zieht sich der ganze Sport gegenseitig hoch, wenn Leute anfangen, sich gut zu vermarkten. Und wir haben wir uns ja tatsächlich auch recht viel drüber aufgeregt, im Vorfeld zum Beispiel der Dachmeisterschaft, dass in Deutschland eher der Trend geht, ich verstecke mich vorm Wettkampf, ich ziehe mich in mein Kämmerchen zurück, ich mache gar nichts mehr, teile nichts, trainiere hier nur so für mich und habe dann meinen großen Auftritt auf dem Wettkampf. Das steht dir zu, jedem, der das machen möchte. Aber das ist natürlich für den Gesamtsport ungeil.
Ja, absolut. Das ist auch eine Sache, die mir aufgefallen ist in Italien. Die haben richtig krasse Calisthenics-Influencer. Egal, ob das Streetlifting ist, egal, ob das Endurance-Calisthenics ist, ob das Statics ist, ob das Freestyle ist. Die haben Leute, die da irgendwie 100.000 Follower haben. Und das ist auch völlig normal. Und das hast du in Deutschland halt auch wieder nicht. Also in Deutschland hast du auch da wieder...
Zumindest keine deutschsprachigen. Also exakt. Ich glaube, ich habe, wenn ich meine deutsche Community runterbrechen würde, gut, ich mache auch keinen Content auf Deutsch, aber es sind, glaube ich, 15.000, 20.000 Menschen, wenn überhaupt. Ja. Ne? Also lass mal so 15.000 sein.
Und bei mir
also
sind...
Also Micro-Influencer in dem Bereich eigentlich dann, wenn man so will. Ne?
Ich glaube, bei mir ist es auch so in dem Dreh von 20%, also so 2.500 ungefähr, die aus Deutschland sind von meinen Followern. Wo man dann halt einfach sagen muss, okay, das ist natürlich schwierig, da muss man halt überlegen, also wir haben da ja auch, oder ich habe ja auch mit dir darüber mal gesprochen, ist es dann auch einfach so ein Commitment zu sagen, ich mache jetzt YouTube, aber ich mache das auf Deutsch, obwohl ich ganz genau weiß, dass ich auf Englisch deutlich mehr Leute erreichen würde. Also dass die Audience, die ich so habe, die ich jetzt, sage ich mal, mir nicht künstlich erzeugen muss, ist auf Englisch viel, viel größer als auf Deutsch. Das ist natürlich auch so ein Grundproblem und das ist auch der Grund, warum das quasi auf Italienisch oder in Italien selber einfach viel stärker am Wachsen ist, weil die halt einfach mehr Leute haben, die nur auf Italienisch posten.
Aber für die internationale Community schon wieder Kacke ist. Das nervt mich bei den Dänen und bei den Franzosen nämlich auch wieder, dass die halt auch Sachen, die internationale Competitions und so betreffen, halt auch nur in ihrer Sprache kommunizieren. Kannst du dich noch an den Wettkampf in Barcelona erinnern, wo wir waren, wo es genau eine einziges Mädchen gab, was Englisch gesprochen hat, die alles uns erklären musste? Es wurden die Regeln nicht auf Englisch erklärt, weil einfach, also es war ein international ausgerufener Wettkampf, also eine offener Wettkampf, Meisterschaft, wie auch immer man das nennen möchte. Und es gab eine Person im Orga-Team, die Englisch gesprochen hat. Martha, genau. Ich erinnere mich, die das halt gemacht hat. Und das ist eine Katastrophe. Also, das war vor Ort wirklich auch richtig nervig, einfach.
Ja, absolut. Aber so ist es in Italien tatsächlich auch. Also die können gar nicht auf Englisch posten, weil sie kein, also die meisten können kein Englisch von denen. Die haben, das meinte Simone auch zu mir, die Schulbildung, was Englisch betrifft, ist so unterirdisch und auch die, das, ich sag mal, gemeinschaftliche Interesse daran, Englisch zu sprechen, ist immer noch nicht stark genug ausgeprägt, obwohl das in einer Zeit, die von Digitalisierung und Globalisierung lebt, in meinen Augen essentiell ist. Also wenn du kein Englisch sprechen kannst, dann bist du halt komplett aufgeschmissen in der Welt. Also du kannst ja in kein einziges Land reisen, du kannst dich mit niemandem außerhalb Deutschlands verständigen, wenn du kein Englisch kannst. Und ich habe das auch gemerkt, bei den Franzosen gibt es ja auch einige, mit denen schreibst du ganz normal und dann denkst du, oh, okay, entspannt. Ja, die übersetzen das alles mit Google-Übersetzer. So, und wenn die dann vor dir stehen, dann brauchen die auch Google-Übersetzer, um mit dir zu kommunizieren. Und das sollte, also das ist ja nicht Sinn und Zweck. Und ja, also das sind natürlich Probleme. Nee, aber worauf ich hinaus wollte, war quasi, dass mein Ziel es auf jeden Fall ist, eben diese Professionalität an den Tag zu bringen. Und dann eben, wenn wir schon keine Preisgelder aktuell uns leisten können, wenigstens den Leuten darüber die Möglichkeit zu geben, was vom Sport selber direkt wiederzubekommen in einer finanziellen Leistung. Weil im Endeffekt, wenn man das mal hochrechnet, ne, Flug, Übernachtung, Verpflegung, bist du halt auch schnell mal bei 1.000 Euro, die dich da pro Person kostet. Das Gute ist aber da wieder, wenn wir das im Vorfeld geregelt bekommen und das alles wissen, dann kriegen wir halt auch entsprechende Deals mit Hotels. Also wenn du da dann plötzlich ein Hotel hast und sagst, hey, pass mal auf, wenn wir packen da das wird das Athletenhotel, da kostet dann eben die Übernachtung nicht mehr ein Huni pro Nacht, sondern vielleicht noch 70 Euro, weil du denen eben sagst, hier kriegt er 80 Zimmer verkauft im Bestfall. Das ist natürlich dann auch immer so eine Geschichte, je besser du das planen kannst, je größer du das planen kannst, desto bessere Preise bekommst du, desto finanziell erschwinglicher ist das Ganze. Und deswegen, man braucht definitiv so ein, ich sag mal, so eine zentrale Institution. Ob das dann eben ein Verband oder eine Firma ist, ist in meinen Augen erstmal zweitrangig, die so ein Stück weit den Hut auf hat. Und das ist mir letztens auch wieder so krass bewusst geworden, weil ich mich dann eben auch in Italien mit den Leuten von Streetlifting Italy unterhalten habe. Und die meinten dann auch so zu mir, ja, das Problem ist zum Beispiel im Powerlifting in Italien. Ist das nicht so geregelt wie in Deutschland? In Deutschland hast du ja quasi den Verband, darunter sind die Vereine und du musst Teil des Vereins sein, um competen zu können. Und in Italien ist es irgendwie so, dass es da so einzelne Teams gibt, also Powerlifting-Teams. Das ist dann kein Club, kein Verein, sondern es ist so eine lose Zusammenstellung von 10 Leuten oder so, die dann irgendwie Leute zu einer WM mitschicken über den Verband. Und da wird halt nichts gefördert, was nicht olympisch ist in Italien. Das heißt, die bekommen gar kein Geld. In Deutschland ist es so, dadurch, dass Equipped Powerlifting und ab sofort auch Raw Powerlifting ja bei den World Games vertreten ist, bekommen die vom Staat Geld, um diesen Sport zu fördern. Das heißt, die bekommen Trainerstellen eingerichtet, die bekommen Cash, um quasi alles, also viele Sachen zu finanzieren. Deswegen war aber auch der Fokus vom Powerlifting in den letzten Jahren, vom BVDK selber, immer auf dem Equipped Lifting, weil das quasi das war, was bei denen die finanzielle Freiheit oder Sicherung gebracht hat. Und dann habe ich jetzt mal überlegt, okay, wie soll das denn im Calisthenics ablaufen? Und da denke ich mir so, ja, gar nicht. Also, Raw Powerlifting hat jetzt 40 Jahre gebraucht, bis die bei den World Games sind. Und die World Games sind so ein bisschen wie, wie soll ich denn sagen, der komische Nachbarsjunge neben den Olympischen Spielen. Also der gehört nicht mal zum Teil der Familie, sondern es ist so der weirde Typ, den man zwar so mitnimmt, aber das ist halt, also es wird ja auch international, die wenigsten Leute kennen die World Games, weil es halt einfach nicht relevant ist in der Sportwelt. Und um von den World Games in die Olympischen Spiele zu kommen, das dauert nochmal 20 Jahre. So, das heißt, in einer Perspektive von 40 Jahren kannst du dann hoffen, dass irgendein Calisthenics-Sport eventuell bei den World Games landet.
So, aber das schafft man privatwirtschaftlich wahrscheinlich in unter 10 Jahren ohne Probleme.
Ja, genau. Und was man da vielleicht auch bedenken muss, ist, welcher Calisthenics-Sport denn? Das ist ja genau die Frage. Es gibt ja de facto jetzt noch nicht mal einen wirklich abgegrenzten, klar definierten Sport, den man da in irgendeiner Form olympisch machen wollen würde. Also was quasi dann diese strukturelle Förderung durch den Staat in irgendeiner Form rechtfertigen würde. Weil so, ich habe dann mal so überlegt, okay, du hast ja, wenn du jetzt Calisthenics sagst, ist das ja nicht eine Sportart, sondern das ist ein Konglomerat aus vielen verschiedenen Strömungen. Du hast Leute, die Statics machen, du hast Leute, die Endurance machen. Endurance an sich ist aber überhaupt nicht definiert. Da gibt es dann Auslegungen von Sets und Reps. Dann gibt es True Endurance, was die Italiener machen. Da hast du so IMOM. Da gibt es Leute, die machen in einer Stunde, was hatte der da gesagt? 600 Pull-Ups, 800 Dips und 1200 Push-Ups oder sowas. Und jede Minute macht der 10 Klimmzüge. So, und das macht er über eine Stunde hinweg, hat er gar kein Problem mit. Wo ich mir sage, okay. So, das heißt, da gibt es schon mal keine Abgrenzung. Das heißt, da muss überhaupt erstmal Arbeit reingesteckt werden, wenn man so einen Sport promoten möchte, um den in irgendeiner Form von irgendwas abzugrenzen. Okay, gibt's nicht. Dann hast du Streetlifting, was aber als Begrifflichkeit ja teilweise als Weighted Calisthenics angesehen wird. Teilweise wird das mit Muscle-Ups gemacht, teilweise ohne. Teilweise wird das nur Pull-Up, nur Dip gemacht. Das heißt, auch da...
Teilweise M-Rap, teilweise One-Rap-Max.
Genau, genau. So, das heißt, Weighted Calisthenics ist auch wieder nur übergeordnet. Und dann geht's darum, wer promotet denn den Sport an sich? Und da muss man ja sagen, es gibt ja auch wiederum keinen relevanten Weltverband in der Hinsicht. Das heißt, es gibt niemanden in diesem Verbandswesen, der den Sport so weit promotet, dass du sagen könntest, ich könnte auf einer nationalen, regionalen Ebene da einfach oben angreifen. Ne? Also beispielsweise beim Powerlifting, wenn ich jetzt in, weiß ich jetzt nicht, was ist ein gutes Beispiel, Powerlifting Mongolei, wenn ich das jetzt aufbauen möchte, ja, dann habe ich die IPF und ich weiß ganz genau, wo es hingeht. So, das ist ein anerkannter Sport und wenn ich das jetzt aufbaue, den Verband in der Mongolei gründe und so weiter und so fort, dann habe ich quasi Strukturen, die funktionieren und die auch in einer recht kurzen, absehbaren Zeit Geld abwerfen, um diese Strukturen auch überhaupt zu tragen, zu finanzieren und langfristig auch aufbauen zu können. Mit einem Calisthenics hast du das ja gar nicht. Also da wird ja gefühlt jedes Jahr ein neuer Weltverband gegründet, ob es die ISF ist, ob es die WCO ist, ob es die WSWCF ist, ob es diese... Ich habe schon wieder den Namen vergessen. Das wurde auch, ich glaube, letztes Jahr oder so übertrieben gehypt. Ja, und es gibt jetzt einen Weltverband und der ist demokratisch und dies und das und jenes. Ja, die hast du nach einem halben Jahr auch nichts mehr von gehört, nachdem sie 8 Leute oder so, 8 Verbände gezeigt haben, die sich denen jetzt angeblich angeschlossen haben. Wo ich sage, das ist so zerfahren und es ist so ein krasser Individualsport, so... Guck dir das im CrossFit-Bereich an, da haben die ja auch angefangen, jetzt diese Fitnessverbände zu gründen. Ja, aber aufgrund dessen, dass CrossFit selber extrem erfolgreich war, dann kamen irgendwelche Leute, die der Meinung waren, ja, und jetzt bauen wir darum Vereine auf. Ja, aber trotzdem hat es in keiner Welt die Relevanz von den CrossFit-Games. Also es ist völlig irrelevant, ob du, und das Beste an der ganzen Geschichte ist ja noch, CrossFit ist ja noch eine eingetragene Marke. Das heißt, die Leute müssen das dann funktionale Fitness nennen.
Die Frage, die ich mir die ganze Zeit stelle, ist, was ändert's?
Naja, nee, weil ich hab mir so überlegt, okay, was kann ich denn aus Final Rap-Sicht tun, damit Leute in ihren jeweiligen Ländern die Möglichkeit haben, da was aufzubauen? Und das ist halt super, super schwierig, weil du eben jetzt quasi von null auf Strukturen aufbauen musst, die in irgendeiner Form fair sind und gerecht sind und versuchst, möglichst viele Leute abzudecken und allen, also möglichst vielen die Möglichkeit zu geben, zu partizipieren an dem Sport. Und gleichzeitig musst du natürlich aber auch gucken, dass du so ein Stück weit diesen elitären Charakter drin hast, wenn du eine Weltmeisterschaft veranstalten möchtest. Gleichzeitig möchtest du aber den Spagat hinbekommen, dass eben in Deutschland auch mal 200 Leute an einem Event teilnehmen können. Und das sind so, sage ich mal, die größten Schwierigkeiten, würde ich jetzt sagen, die wir aktuell haben oder die ich jetzt aktuell habe, weil im Hintergrund gibt es ja noch viele, viele weitere Sachen, die organisiert werden müssen. Also wir sind ja jetzt mitten in der Worlds-Organisation drin, ne? Also Personalplanung etc. Das sind ja die ganzen Sachen, die sowieso zum Event selber anfallen. Aber dieses Große und Ganze ist so komplex jetzt schon, dass ich mir denke, holy shit.
Ich habe das Gefühl, dass du gerade ein wenig probierst, das Pferd von hinten aufzurollen.
Ich versuche eher tendenziell das Große und Ganze im Blick zu halten und im Optimalfall nicht jetzt schon Fehler zu begehen, die sich dann in Zukunft dadurch einfach vermehren, weißt du? Also ja. Ich glaube, wenn man...
Ich weiß, wo du hin willst, aber im Endeffekt kannst du ja trotzdem... Also egal wie weitsichtig und wie langfristig du planst, kannst du ja trotzdem immer nur kleine Schritte gehen. Also es sei denn, du hast jetzt auf einmal irgendwie, einer der Zuhörer ist jetzt Business Angel und sagt, hey Tonio, tolle Vision, hier hast 5 Mio, roll das mal aus. Weil das wäre ja die einzige Möglichkeit überhaupt, erstmal überregional zu denken. Also es ist ja schon in Deutschland schwierig, dass sich das lohnt. Und dann muss ja eigentlich erstmal lokal wirtschaftlich sein, dass hier was drüber fällt. Das, was drüber fällt, kann man dann in andere Wettkämpfe stecken. Das, was da drüber fällt, kann man dann vor Ort investieren. Das ist ja das, was du jetzt auch meinst, dass ich halt Gewinne, die irgendwie in Italien entstehen, wenn ich die halt aber nach Deutschland abschöpfe, dann ist es auch wieder nicht fair, dann hat die lokale Community von diesem Wettkampf überhaupt nichts und dann ist es kein nachhaltiges Konzept. Ne, aber dass in Italien Gewinne entstehen, kann nur dann passieren, wenn es entweder dort coole Partner gibt oder halt hier genug Geld überfällt, dass halt dort überhaupt erstmal investiert werden kann. Und wenn du dann halt direkt anfängst mit 15 Standorten, dann lass mal 3, 4 davon eine negative Bilanz aufweisen und dann bist du gebumst. Wortwörtlich.
Exakt. Und das ist halt so das Ding, wo ich mir auch denke, holy shit. Es gibt, wie gesagt, also das ist ja auch das, was wir von Anfang an gesagt haben, die Vorteile können auch die Nachteile sein bei so einem Unternehmen oder bei so einer Unternehmung, dass du eben einfach ein höheres finanzielles Risiko trägst. So, das ist ja einfach Fakt. Aber das ist trotzdem...
Worauf ich hinaus will, dass dieses Risiko eine Entscheidung ist.
Ja, na klar, natürlich. Ich bin, das ist ja auch das, wo ich sage, das ist für mich jetzt auch so ein bisschen dieses, oder eins der Hauptthemen, dass ich halt überlege, wie schnell möchte ich überhaupt wachsen und wie schnell ist das, oder wie weit ist Wachstum nachhaltig? Weil ich könnte jetzt tendenziell ich würde behaupten, 20 Ländern gleichzeitig Events unter dem Namen Final Rap laufen lassen. Also es gibt auch wirklich in jedem Land in Europa Leute, die Final Rap Events veranstalten wollen. Und das ist nicht mal übertrieben gesagt, sondern so, das könnte ich jetzt, wenn ich das sage, ja, mach mal. Aber dann sind wir nämlich an dem Punkt, wie kann ich denn überhaupt die Qualität sichern? Ja, also das ist ja auch nicht so das simpel.
Hatten wir ja mit der Balkan Dingen schon durch, das Thema.
Also da gibt es einfach so viele Punkte, die man da beachten muss. Und jetzt hoffen wir einfach mal, dass die Worlds entsprechend erfolgreich werden. Also ich sag mal so, wenn man sich die Anmeldung anschaut, dann gibt es da eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als erfolgreich zu werden. Und mal vielleicht auch eine Frage an dich oder an die Community. Gut, bei dir gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das schwierig ist, aber wie siehst du denn das Thema mit Eintrittspreisen für so ein Event? Also, dass ein Zuschauer ein Ticket kaufen muss.
Boah, ist auch wieder so eine Strategiefrage halt, ne? Ich find's, glaube ich, kacke. Also ich glaube, wir hatten sogar schon mal drüber gesprochen. Also ich find's immer geiler, wenn der Eintritt umsonst ist und man vor Ort lukrative Angebote macht, um darüber die Veranstaltung zu monetarisieren. Sprich, ich will 200, 300 Leute an Zuschauern haben, die lasse ich umsonst rein und habe dann aber eine kleine Bar, einen Essensstand, einen Merchandise-Stand, und so weiter, wo ich
aber dann musst du
probiere, Geld von den Zuschauern zu bekommen, dass sich das Event trägt.
Das haben wir
so
ja,
von meinem Empfinden her.
Das haben wir ja auch schon versucht, aber tendenziell ist das, was, also wenn du jetzt zum Beispiel mal nimmst, was wir jetzt bei Final Rap nehmen als Eintrittspreise bei den Worlds, haben wir ein Wochenendticket für 25 Euro und ein Tagesticket für 15 Euro. Und diese 15 Euro sind erstmal 15 Euro, die wir einnehmen. Und da ist halt das Ding, die Marge sind da 100% in dem Moment. Jetzt mal, ne, ein bisschen abstrakt gedacht. Und das ist halt eine Sache, wo du sagst, okay, wie viel muss derjenige essen, trinken und gegebenenfalls, was weiß ich, kaufen, um auf 15 Euro zu kommen. Vor allem in Relation zu dem, was er sowieso dann essen und trinken wird, wenn er sowieso 15 Euro ausgegeben hat. Also
ja,
du hast
da
halt auf der einen
planst du ja dann
Seite...
auch nur mit den Leuten, die halt hinkommen müssen. Weil jetzt, was weiß ich, wenn ich jetzt irgendwie Homies von mir, die mit meinem Sport überhaupt nichts zu tun haben, die zahlen keine 15 Euro, um mich da
dann
10 Minuten zu sehen.
Sind es keine richtigen Homies von dir. Ich habe mir das mal angeschaut, zum Beispiel bei der Evo Classic, bei dem Bodybuilding-Wettkampf. 45 Euro kostet da die Eintrittskarte. Also ich bin halt der Meinung, wenn du bereit bist für einen fucking Kinofilm, für irgendwelche Millionäre in Hollywood 15 Euro auszugeben und dir dann noch für 20 Euro Popcorn kaufst, bin ich der Meinung, jeder Wettkampf sollte Eintritt verlangen.
Ja, probier's doch einfach aus. Also,
ja, machen wir ja auch, aber ich bin auch der Meinung,
kannst
dass...
ja dann auch wieder ändern.
Ich bin auch der Meinung, dass das halt einfach so ein Commitment ist. Also ich verstehe zum Beispiel Leute dann nicht, die sagen, ja, also ich verstehe nicht, warum ich da Eintritt bezahle. Ja, Bro, weil du gehst ja zu einer Show. Du hast da theoretisch die Möglichkeit, dir 12 Stunden Wettkampf anzuschauen, wenn du das möchtest. So, und 12, also 15 Euro finde ich persönlich jetzt, ist jetzt nicht so viel Geld. Dafür, dass ich quasi da ein Event habe, was eben über Stunden geht, wenn ich das möchte. Und ich im Endeffekt ja auch wirklich Leute, also ich weiß, wem ich das Geld gebe und ich weiß, was mit dem Geld passiert. Nämlich, das wird halt in den Sport reinvestiert. Und ich finde dann, das halt so daran krankt auch so ein bisschen das ganze Sportthema meiner Meinung nach. In dem Moment, wo man das mal in Relation zu anderen Sachen setzt, sind 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro nicht viel dafür, dass du es quasi einmal im Jahr ausgibst oder zweimal im Jahr in Relation zu, ich kaufe mir eine Schachtel Kippen für 10 Euro und im schlimmsten Falle ist das Ding in einer Woche durchgeraucht. Ne? Also da muss man, glaube ich, einfach verstehen, dass Sport einfach davon lebt, von außen Geld zu bekommen. Und ich bin auch der Meinung, dass da ein DCSV beispielsweise, die sollten meiner Meinung nach auch mal Mitgliedsbeiträge erheben. Weil wo soll das Geld sonst herkommen? Und da sind wir ja bei dem Thema. In dem Moment, wo die Leute nicht bereit sind, Geld für den Sport auszugeben, wird sich der Sport extrem schwer tun, überhaupt, naja, sich selber tragen zu können langfristig.
Die werden ja bestimmt irgendwie einen Plan haben, sowas irgendwann auszurollen. Weil sonst... Also fällt ja das ganze Konzept in sich zusammen.
Genau, absolut. Und so ist es ja bei Final Rap genauso, dass wir halt einfach sagen, okay, wenn du langfristig, nachhaltig wachsen möchtest, dann brauchst du einfach gewisses Kapital. Das kann einerseits natürlich durch Sponsoren kommen, das muss aktuell eben großteils aber durch die Athleten kommen. Also das muss man ja auch ganz klar sagen, dass von dem Budget, was wir haben, mehr als 50% durch die Anmeldegebühren durch die Athleten kommt. Ja, also.
Soll ich dir kurz sagen, woher man weiß, was in Deutschland falsch läuft? Am ganzen Sportbereich, Sportleben. Ich mache jetzt nämlich eine sehr kunstvolle Überleitung.
Mach das.
Wie du weißt, das Buch ist jetzt draußen. Wir packen ja hier die ganze Zeit Pakete. Wir haben die Ware bekommen. Es ist alles da. Uns gibt es jetzt auch auf Amazon. Ziel soll es natürlich sein, der Bestseller in meinem Bereich zu werden.
Mhm.
Und der Bereich ist Krafttraining und Bodybuilding. Und schätz mal kurz, was für eine Kategorie auf Platz 1 ist. Bestseller, Amazon, Deutschland, also der Deutschsprachige Raum, Krafttraining und Bodybuilding.
Weiß ich nicht. Markus Rühl sei ein massiver Löwe.
Yoga für Ungelenkige. Ist das Topseller-Buch. Und das geht natürlich nicht. Ich bin jetzt mit den heutigen Verkäufen ranken wir aktuell auf Platz 29. Was auch weird ist, scheint doch nicht so eine lukrative. Wir haben 6 Bücher verkauft heute über Amazon und sind damit ja schon auf Platz 29. Mal sehen, wie umkämpft dann die ersten Plätze sind. Aber jeder, der zuhört, schallert bitte unbedingt auf Amazon eine Bestellung rein und direkt 5 Sterne bewerten, so wenn's, also wenn ihr das Buch natürlich habt erst. Damit wir da auf jeden Fall auf Platz 1 kommen, dass da Calisthenics Representer ist von dieser Community und Yoga da wegkommt. Was gibt's hier noch? Overcoming Gravity, Platz 19 übrigens. Also die holen wir uns auch noch. Wichtig.
Amazon Bestsellerrang Nummer 17.255 in Bücher. Nummer 29 in Krafttraining und Bodybuilding.
Genau, das erste ist quasi Bücher allgemein. Ja, also über alle alle Inserate, die als Buch gerankt sind. Da waren wir gestern auf Platz 140.000. Einfach nachdem wir es online gestellt haben. Also auch nicht der letzte Platz anscheinend, weil auch immer Leute das dann hinkriegen, dahinter zu sein. Und dann jetzt auf Platz 17.000. Da geht aber bestimmt auch noch einiges. Dementsprechend alle bestellen, weil dann, du siehst ja unser Inserat auch noch so richtig hässlich. Du musst ja so auf alle Angebote drücken und hast so dieses Sofortkaufen nicht. Und so eine ganze Scheiße kriegst du erst, wenn das Inserat erfolgreicher ist. Amazon drückt, Digga. Die machen richtig von oben herab.
Junge, hier gibt's Michael Matthews. Der macht einfach eine Kindle-Ausgabe für 95 Cent. Was geht denn bei ihm?
Ja, na gut, das ist
aber hat auch 14.000 Reviews.
Wenn das funktioniert, unser Business ist das auf jeden Fall nicht. Nee, also da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn da die Community, die Podcast-Community ein bisschen supportet, dass wir da aufsteigen. Funktioniert nämlich so ein bisschen wie Google SEO, dass das so eine self-fulfilling prophecy ist. Das heißt, du brauchst halt Traffic, damit Amazon dir Traffic gibt. Und musst halt in aber, so eine Aufwärtsspirale kommen.
Aber die Frage ist eher, wie wird denn bitte der Rang hergestellt? Also wie wird denn der Rang?
Das ist Platz, also der ist auch ein ganz normaler Algorithmus. Der Hauptdriver ist Sales, also Nummer der Verkäufe mal Umsatz. Ne, weil Amazon kriegt ja prozentualen Anteil. Das heißt, Amazon rankt dich hoch, wenn du für Amazon viel Umsatz machst. Wenn wir verkaufen das Buch jetzt auf Amazon für 39,99 und davon kriegt Amazon knapp einen Zehner. Nur mal so, damit die Leute, also ne, das ist schon ordentlich. Das sind 8 Euro noch was netto, was die bekommen. Also mit Umsatzsteuer knapp einen Zehner. Und da sagt sich Amazon natürlich, hey, wenn meine Leute hier viel Umsatz machen auf der Plattform, dann pushe ich die natürlich, weil dann verdiene ich auch mehr. Das heißt, dieses Ranking kommt eine ganze Weile nichts. Das Wichtigste, Umsatz musst du für die machen. Platz 2 ist dann Bewertungen. Das ist der zweitgrößte Driver und da habe ich jetzt gelesen, falls sich jemand mit Amazon besser auskennt, kann mich da auch gerne korrigieren, ist, dass man so, um ein hohes Ranking zu haben, sollte man sich in einem Bereich ab 4,5 Sterne bewegen, dass du halt quasi näher an den 5 Sternen als an den 4 Sternen dran bist. Dann wirst du hochgerankt. Und das ist ja gar nicht so einfach, weil die Leute auf Amazon ja, hatten wir ja scherzhaft gestern schon drüber geschrieben, so hey, super Buch, hat mir richtig gut gefallen. Aber das Paket hat 5 Tage gedauert und bei Amazon stand 3, 1 Stern. So.
Ja, richtig so.
So sind ja die Leute. Beim Alex Pürzel, wenn wir ihn im Podcast haben, können wir auch mal drüber sprechen. Er hat, glaube ich, 10 Ein-Sterne-Bewertungen, weil das Buch gegendert ist.
Wirklich?
Muss mal reingucken. Und so eine Sachen sind halt einfach dann, mit denen kannst du natürlich, ja, also manche Menschen kannst du es halt auch einfach nicht recht machen. Und dementsprechend ist, glaube ich, gar nicht so leicht, auf Amazon so einen hohen Score zu halten. Das ist auf jeden Fall Platz 2. Und der dritte Platz den ich erlesen habe, ist Portfolio auf Amazon, ob du eine Marke auf Amazon hast oder ob du nur Reseller bist für irgendwas. Und wie du mit deinen Kunden umgehst. Also du hast ja so eine Q&A-Section, ob du die halt schnell beantwortest, ob du deine Fulfillment-Zeiten einhältst. Du kannst im Backend bei Amazon eingeben, wie lange du brauchst, bis du ein Buch verschickst, ne? Und das musst du dann halt auch einhalten. Und wenn du das halt regelmäßig nicht hinkriegst und viele Reklamationen hast, aus welchen Gründen auch immer, dann sinkst du auch wieder im Rang. Das sind so die Dinger. Und das probieren wir jetzt hier zu pushen, damit wir die Bücher auf Amazon gut absetzen können. Das heißt jetzt, normalerweise würde ich natürlich, dass ihr lieber über unseren Webshop bestellt, weil wir dann halt einfach nicht 10 Euro an Amazon abdrücken müssen. Aber gerade jetzt am Anfang ist es doch super hilfreich, wenn ihr uns da ein bisschen supportet, wenn ihr das denn eh kaufen wolltet.
Nee, finde ich ja. Aber zu teuer, sage ich dir, wie es ist. Also ich bin der Meinung, wenn ich einen Homie hätte, der mich bei Calisthenics unterstützen würde, der würde keine 40 Euro fürs Buch ausgeben.
In dem Fall kriege ich ja auch was dafür, nicht so wie bei Philo Rap.
Du kleiner Hurensohn.
Von dem Buch habe ich was für immer. Von dem Wettkampf kriege ich Corona. Mehr aber auch nicht.
Ja, ich hoffe. Ich hoffe, du liegst danach erstmal schöne 3 Wochen flach, schön mit einer Bronchitis, dass du dein
Also beim letzten, nach dem letzten Final Words konnte ich eine Woche nicht richtig reden. Und das wird dieses Jahr wahrscheinlich dann auch wieder so sein.
Richtig so, richtig so. Ihr werdet ja einen Stand haben.
Yes.
Habt ihr da schon Planungen?
Nee, jetzt nach dem ganzen Bücherstruggle ist das, was auf der Agenda steht.
Ist natürlich aber auch, muss man sagen, geil, wenn ihr, oh, aber ihr habt da wahrscheinlich noch nicht die Printversion in Englisch zu dem Zeitpunkt, ne?
Wird auch nicht bis dahin passieren können. Wir werden die Deutsche auf jeden Fall da haben, aber Englisch nicht. Ist tatsächlich einfach so ein Financial Issue.
Ja, verstehe ich. Also das ist ja vielleicht auch nochmal was für die Leute, die für Merch abgestimmt haben. Man denkt immer, Merch ist sowas Simples. Aber wenn du tatsächlich mit dem Merch wenigstens ein bisschen Geld verdienen möchtest, dann musst du quasi erstmal einen Batzen Geld in die Hand nehmen. Und so ist es ja bei deinen Büchern genauso. Also du kaufst erstmal, weiß ich nicht, 1000 Bücher und musst dafür dann eben in Vorkasse gehen. Und dann hoffst du, dass du quasi möglichst schnell die Bücher wieder verkauft bekommst, weil Lagerkosten kommen dazu und so weiter und so
fort. Deswegen können wir uns englische Versionen gerade noch nicht leisten. Einfach, also es lohnt sich einfach nicht.
Ja, na, du hast halt jetzt einfach Geld rumliegen in Form von Büchern. Und das muss halt quasi jetzt erstmal wieder auch in richtiges Geld umgewandelt werden.
So machen wir es. Weißt du was? Ich glaube, wir schulden unseren Zuhörern definitiv nächste Woche eine sportliche Themenfolge.
Scheiß auf die ZuhörerInnen. Ich würde dem Podcast an der Stelle auch erstmal einen Stern geben, weil ich auch gerade gegendert habe. ich habe mir das gerade durchgelesen, das ist so lustig bei Alex Pürzel. Sowohl die eine 3 Sterne, die 2 Sterne, als auch die 1-Sterne-Bewertung beziehen sie alle nur aufs Gendern. Wo ich mir so denke, Alter, so dann ab sofort einfach keine Bücher mehr auf Deutsch rausbringen, sondern nur noch auf Englisch, weil dann gibt's die Gender-Debatte gar nicht.
So ist es. Digga, heute war's das tatsächlich schon. Ich muss nämlich weitermachen. Wir haben ein bisschen Hassel heute am Start. Deswegen hast du noch irgendwas Wichtiges, was du mitgeben musst? Sonst ist das heute eher eine unserer kürzeren Folgen.
Nö, ich habe eigentlich nichts mehr. Ich werde mich wahrscheinlich heute schon auf dem Weg Richtung Spandau machen nachher und mir mal so ein paar Shirt-Rohlinge anschauen für Merchandise. Kann ich dir dann auch mal ein Update geben, also so für Fan-Rap neue Rohlinge. Mhm. Und dann haben wir vielleicht auch gleich für das Dip-or-Die-Merch, dann weiß ich auch schon, was das kostet und dementsprechend wissen wir dann auch entsprechend, ob wir mit dem Geld da jetzt schon uns was leisten können und ob das
aber
dann auch so ein
Dip-or-Die-Merch, wenn wir das machen, machen wir das über Vorbestellungen.
Ja, ja, na klar, logisch, aber ich meine nur
für alle 20 Leute, die für Merch gestimmt haben, die können dann ein T-Shirt
vorbestellen. Genau, und dann können sie sich bei den Worlds abholen. Wir machen nämlich auch keinen Versand, sondern ihr müsst vorbeikommen und dann für 15 Euro ein Tagesticket lönen.
Wo das T-Shirt aber nicht dabei ist. Ganz wichtig.
Nee, das T-Shirt ist nicht dabei. Aber ihr löhnt dann 15 Euro, um quasi reingelassen zu werden, um euch dann drin am King of Weighted Stand in Dip or Die Merch zu holen.
Genau. Der dann auch aber einen Messerabatt hat.
Genau, hat einen Messerabatt.
Also der gleiche Preis wie vorher, aber es steht ein höherer Streichpreis daneben.
Genau. Also so hat mir meine Mama das auch erklärt. Die macht auch immer Messepreise, erhöht die Preise vor der Messe um 20% und gibt dann 10% Messerabatt.
Ehrenfrau.
So muss man das machen. Gut, na dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
Abmoderation. Schaut euch die Links in der Beschreibung an, shoppt, was ihr shoppen wollt, supportet, was ihr supporten wollt, und wir freuen uns, wenn ihr in der nächsten Themenfolge, intensiven Themenfolge, also es wird so intensiv um Sport gehen, das habt ihr noch nicht mitbekommen.
Bitcoin, Ethereum und was wir daraus lernen können. All in Dogecoin.
Super, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.